SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Willkommen zu den Mittagsinformationen von Schweizer Radio. Auch Roche steigt voll ein in die Gentherapie und kauft ein US-Biotech-Unternehmen für über 4 Milliarden Dollar. Ein geschickter Schachzug, sagt der Bankenanalyst.
Mit der Gentherapie gehen sie ja an die Wurzel der Krankheit heran. Dann sind die geheilt. Dann braucht man auch keine anderen Medikamente mehr. Im Idealfall.
Der Mann erwartete viel von der katholischen Konferenz zur sexuellen Ausbeutung von Kindern.
Voilà, c'était pour moi personnellement une immense catastrophe.
Er wurde missbraucht von einem Kapuzinermönch. Der Bischof, der die Schweiz im Vatikan vertrat, sagt:
Es ist viel zu lang gegangen, das stimmt. Es hätte viel früher etwas passieren müssen. Aber jetzt ist wenigstens etwas passiert. Also man könnte fast mit dem englischen Sprichwort sagen, better late than never.
Bischof Gmür ist Gast im Tagesgespräch um 1. Außerdem im Rendezvous, Patin Moldawien. Nach den Parlamentswahlen bleibt das Land im Spagat zwischen Europa und Russland. Haben Sie schon Netflix? Wenn nicht, könnte der nächste Oscar auch an Ihnen vorbeigehen.
And the Oscar goes to Roma!
Die Kinobetreiber sind jedenfalls besorgt bis betrübt nach der Oscar-Nacht. Rendezvous heute mit Ivana Pribakovic. Wir beginnen mit der Nachrichtenübersicht. Die Sektenführerin von Fiat Lux, Uriella, ist gestorben. Thomas Fuchs.
Uriella starb gestern, wenige Tage nach ihrem 90. Geburtstag. Das bestätigte der Bürgermeister der deutschen Gemeinde Ibach, wo sie wohnte. Uriellas Ehemann Nicordo habe ihn informiert. Seit den 1970er Jahren behauptete Uriella, mehrere Offenbarungen und Visionen gehabt zu haben und bezeichnete sich als Sprachrohr Gottes. Ende 2018 sind in der Schweiz mehr Personen beschäftigt gewesen als im Vorjahr. Laut dem Beschäftigungsbarometer des Bundesamtes für Statistik waren im vierten Quartal gut 5 Millionen Menschen beschäftigt. Das sind 1,3% mehr als von Oktober bis Dezember 2017. Sowohl die Industrie als auch der Dienstleistungssektor beschäftigten mehr Personen. Die Seilbahn zwischen Zermatt und Cervinia in Italien kann gebaut werden. Die Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz hat ihre Einsprache zurückgezogen. Damit könnten die Bauarbeiten der höchsten Alpenquerung unverzüglich beginnen, heißt es in einer Mitteilung der Bergbahnen. Die Seilbahn wird das Kleinmatterhorn und die Testa Grigia verbinden. Sie kostet rund 30 Millionen Franken und soll 2021 in Betrieb genommen werden. Die Erteilung der Betriebsbewilligung durch das Bundesamt für Verkehr stehe in Aussicht, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Zusammenhang mit fragwürdigen Spesenbezügen an der Universität St. Gallen HSG hat die kantonale Finanzkontrolle eine Strafklage gegen Unbekannt eingereicht. Es geht um einen Bericht der Finanzkontrolle zu den Bezügen, aus welchem das St. Galler Tagblatt vor 10 Tagen Einzelheiten veröffentlicht hat. Mit der Weitergabe des nicht öffentlichen Berichts sei das Amtsgeheimnis verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung des Kantons St. Gallen. Das St. Galler Tagblatt hatte von zahlreichen fragwürdigen Spesenbezügen in verschiedenen Instituten der HSG berichtet. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, hat eine neue Kampagne für die Organspende lanciert, zusammen mit Swiss Transplant. Ziel der Kampagne sei, die Leute zu einer Entscheidung in Sachen Organspende zu motivieren, teilt das BAG mit. Wer frühzeitig seinen Willen kundtue, entlaste die Familie und entscheide zudem selber, was nach dem Tod mit dem Körper geschehe. Ende 2018 wurde laut BAG eine neue Höchstzahl von 18,6 Spendern pro Million Einwohner erreicht. Diese Zahl soll bis 2021 auf 22 Spender pro Million Einwohner erhöht werden. In mehreren deutschen Bundesländern haben Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Dies melden verschiedene deutsche Medien. Streitpunkt sind die Löhne. In Norddeutschland hätten sich Beschäftigte zahlreicher Hamburger Behörden sowie sämtlicher Landesverwaltungen in Schleswig-Holstein beteiligt. In mehreren Städten sind Kundgebungen geplant. In Nordrhein-Westfalen legten Beschäftigte der Spitäler in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln ihre Arbeit nieder. In Thüringen waren unter anderem Lehrer zu Warnstreiks aufgerufen. Im Tarifkonflikt fordern Gewerkschaften für die Beschäftigten der Bundesländer 6% mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Das Wetter. Am Nachmittag scheint die Sonne bei 10 bis 15 Grad. Morgen geht es sonnig weiter. Über dem Mittelland sind am Vormittag ein paar Hochnebelfelder möglich. Im Osten, im Süden und über den Bergen hat es hohe Wolkenfelder. Morgen wird es noch etwas milder als heute. Im Norden gibt es 15 Grad, im Süden bis 20.
Die Pharmafirmen ändern eine nach der anderen ihre Strategie. Statt mit Medikamenten für eine breite Bevölkerung Geld zu machen, sogenannten Blockbusters, setzen sie jetzt auf Gentherapien. So lässt sich mit maßgeschneiderten Medikamenten für Einzelne viel Geld machen. Nach Pfizer und Novartis setzt auch Roche noch stärker auf Gentherapie. Für 4,3 Milliarden Dollar kauft Roche die US-Biotech-Pharma Spark. Wirtschaftsredaktorin Stefanie Pauli.
Das junge US-Unternehmen ist auf Gentherapien spezialisiert. Die Firma aus Philadelphia verwendet modifizierte Viren, um intakte Gene in menschliche Zellen einzuführen. Sie will damit zum Beispiel Bluterkrankheit und angeborene Blindheit heilen können. Für den Schweizer Pharmakonzern Roche ist insbesondere die Therapie gegen Bluterkrankheit interessant. Sie hat im vergangenen Jahr in diesem Bereich bereits ein Produkt lanciert. Der Zukauf sei deshalb strategisch sehr intelligent, sagt Michael Navrat, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank.
Das ist meines Erachtens so eine Art Actelion-Effekt. Actelion hat mit seinem einzigen Medikament, mit dem sie so erfolgreich waren, gegen einen bestimmten Bluthochdruck im Lungenkreislauf, alle Konkurrenten damals aufgekauft und konnte somit ein Monopol generieren.
Ein neues Monopol oder zumindest einen neuen Leuchtturm, das braucht Roche. Denn dem Pharmakonzern laufen in seinem Kernmarkt der Krebsbekämpfung die Patente aus. Noch sind die wichtigsten Produkte von Spark nicht auf dem Markt. Sie befinden sich im Stadium der klinischen Studien. Trotzdem hat Roche für das Unternehmen 4,3 Milliarden Dollar bezahlt. Das ist mehr als das Doppelte, als die Firma mit gerade mal 300 Mitarbeitern aktuell an der Börse wert ist. Michael Navrat glaubt aber trotzdem, dass sich Roche mehr als nur Hoffnung eingekauft hat.
Wir dürfen uns bei der Akquisition von Biotech-Unternehmen, die noch nicht profitabel sind, aber die eine bestimmte Technologie anbieten und nicht irgendein einzelnes Produkt, was gegen irgendeine Krankheit vielleicht mal später eingesetzt werden kann. Da fängt man nicht an zu überlegen, ist das jetzt zu viel oder zu wenig bezahlt, weil sie das Potenzial, das ist wie Kaffeesatzlesen, wirklich erst Jahre später erkennen.
Auch andere Unternehmen investieren in das Feld der Gentherapien. Konkurrent Novartis zum Beispiel hat in diesem Bereich im vergangenen Jahr die US-amerikanische Firma AveXis für 8,7 Milliarden Dollar gekauft. Und auch Konkurrent Pfizer ist auf Shoppingtour. Der Markt hat ein Milliardenpotenzial. Gentherapien können Medikamente, die bloß Symptome lindern, dann überflüssig machen. Eine Gentherapie kann aber bis zu Hunderttausende von Franken kosten. Noch ist nicht klar, ob eine solche Gentherapie insgesamt teurer oder günstiger ist als die Medikamente, die ein Patient sonst nehmen müsste. Die Preise für die Gentherapien sind aber trotzdem saftig. Sie führen deshalb auch zu heftiger Kritik und machen die Therapien umstritten.
Wirtschaftsredaktorin Stefanie Pauli. Ein paar Fragen bleiben noch, die wollen wir jetzt mit Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel klären. Roche erhofft sich also große Gewinne von der Behandlung von Blutern mit dem neuen Medikament. Jetzt ist es ja so, dass die Hämophilie, die Bluterkrankheit, ja nicht eine so häufige Krankheit ist wie zum Beispiel Diabetes oder Multiple Sklerose oder Parkinson. Lohnt sich denn diese Konzentration auf die Bluter?
Ja, sagen wir so, es bleibt einem bei der Gentherapie gar nichts anderes übrig. Bei Diabetes, Multipler Sklerose oder Parkinson gibt es so viele Faktoren, die zur Krankheit beitragen, genetische und nicht genetische, dass man gar nicht wüsste, wo man ansetzen soll mit einer Gentherapie. Und bei Parkinson und Multipler Sklerose müsste man direkt im Hirn angreifen. Das traut man sich mit der Gentherapie zumindest noch nicht. Bei der Bluterkrankheit dagegen ist es so, dass man genau weiß, welcher Gendefekt die Krankheit auslöst. Und es genügt, wenn man den Gendefekt in den Leberzellen korrigiert. Dort kommt man relativ gut ran und die Leber ist auch so robust, dass sie den Eingriff relativ gut wegsteckt. Und zu guter Letzt, es ist zwar keine häufige Krankheit, aber es sind immerhin 750 Menschen in der Schweiz so stark betroffen, dass sie regelmäßig ärztliche Hilfe brauchen.
Im Moment konzentriert man sich also auf einen Defekt in einem Gen. Welche Krankheiten sind denn sonst noch geeignet für eine solche Gentherapie?
Die Bluterkrankheit ist eine der Krankheiten, bei der man bisher am weitesten ist. Außerdem gibt es noch bestimmte Augenkrankheiten, eine erbliche Form der Makuladegeneration. Da werden die Zellen der Netzhaut genetisch korrigiert. Und dann gibt es noch einige Immunkrankheiten, die kommen in Frage, die vor allem Kinder betreffen. Auch da weiß man genau, welcher Gendefekt die Krankheit auslöst und wie man ihn korrigieren könnte. Also kurz gesagt, Voraussetzung ist immer, dass man möglichst genau weiß, welcher Gendefekt eine Krankheit auslöst und dass man weiß, an welcher Stelle im Körper man die Zellen genetisch korrigieren muss. Und diese Krankheiten, die sind zwar für sich genommen oft selten, aber es gibt viele solcher genetisch bedingter Krankheiten.
Jetzt ist es ja so, dass maßgeschneiderte Gentherapien unglaublich teuer sind, so ab einer 500.000 Franken. Wieso ist denn das gerade so teuer?
Ja, es klingt so einfach. Man packt die Krankheit an der Wurzel. Aber es wird da wirklich viel Neuland betreten. Man macht Dinge, die vorher noch nie jemand gemacht hat. Man muss viel ausprobieren. Bei der Bluterkrankheit werden Zellen der Leber genetisch korrigiert. Aber wie man das hinbekommt, genug Zellen zu korrigieren, dass es einen Effekt gibt, gleichzeitig aber auch nicht zu viele, dass man keine Immunreaktion auslöst, das ist alles noch relativ schwierig, das wirklich gut auszutarieren. Da steckt viel Entwicklungsarbeit drin. Und auch in der Anwendung in der Klinik braucht es dann viel Personal und Leute, die sehr gut sind in dem, was sie tun. All das macht die Therapien teuer.
Wer soll denn die hohen Kosten übernehmen? Also ein Patient alleine schafft das ja sicher nicht. Und ein Gesundheitswesen, das bei verschiedenen Krankheiten solche Summen aufbringen will, welches Land, welches Gesundheitswesen kann sich das schon leisten?
Ja, die Frage, die stellen wir uns ja jetzt schon eine ganze Weile in schöner Regelmäßigkeit immer wieder. Und ein Ende dieser Entwicklung hin zu immer teureren Therapien ist nicht abzusehen. Aber die Vorschläge, die man immer wieder hört, wie das Problem zu lösen wäre, die greifen alle eigentlich zu kurz. Eine echte Antwort, wie man das Problem lösen kann, die gibt es bisher nicht.
Danke, Katrin Zöfel. Und das erwartet Sie noch im Rendezvous. Missbrauch in der katholischen Kirche. Gleich begegnen wir Daniel Pite, dessen Leben ein Mönch für immer veränderte. Dazu auch das Tagesgespräch mit Bischof Felix Gmür. Moldawien hat gewählt, sich aber nicht entschieden. Zwischen Ost und West. Eine Analyse. Die Mauer zu Mexiko. Vor einigen Monaten sorgte sie für Empörung. Jetzt ist es still aus Mexiko. Wieso eigentlich? Und kurz vor eins, verflixtes Netflix, sagen sich wahrscheinlich die Kinobetreiber. Ein Blick in die Filmbranche im Wandel. Für die Kirche ist es wohl ein großer Schritt. Eine Konferenz über Missbrauch in der katholischen Kirche mitten im Vatikan. Für die Opfer war der Schritt wahrscheinlich nicht so groß. Die Perspektive ist da anders. Für Daniel Pite zum Beispiel. Der Mann wurde als Kind von einem Mönch missbraucht. Was sagt er zur Diskussion im Vatikan? Eine Diskussion, die die Schweizer Bischöfe an ihrer Bischofskonferenz heute weiterführen. Die Schweizer Bischöfe wollen zum Beispiel in Zukunft einen Auszug aus dem Strafregister sehen, für Laien oder Priester. Genügt das? Patrick Mühlhauser hat die ganze Geschichte.
Daniel Pite war 8 Jahre alt und Messdiener in der Kathedrale in Freiburg, als ihn ein Kapuzinermönch mit auf dessen Zimmer nahm. Dieser Moment sollte das Leben von Daniel Pite für immer verändern.
Et c'était le premier viol et je vais en avoir plus de 200. Et voilà, c'était pour moi personnellement une immense catastrophe.
Der Kapuzinermönch habe ihn über 200 Mal vergewaltigt. Das war sehr schlimm für den heute 60-Jährigen, der den Missbrauch lange Zeit verdrängte und nicht wagte, darüber zu reden. Nach jahrelangen Therapien konnte er darüber sprechen und hat auch geheiratet. Und vor 2 Jahren veröffentlichte Daniel Pite seine Geschichte im Buch «Hochwürden, ich vergebe euch». Papst Franziskus persönlich schrieb das Vorwort. Und eben dieser Papst beendete gestern den Missbrauchsgipfel in Rom. Opfervereinigungen zeigten sich enttäuscht, der Papst habe den sexuellen Missbrauch an Minderjährigen relativiert, indem er sagte, die meisten Missbräuche fänden außerhalb der Kirche statt. Doch dass der Papst das Thema des sexuellen Missbrauchs generell angesprochen hat, findet Daniel Pitte gut. Der Papst anerkenne dadurch alle Opfer von sexuellem Missbrauch.
Donc ça donne un appui pour le monde entier. C'est tous ceux qui ont été violés se sentent reconnus d'une manière ou d'une autre, parce que le pire, c'est de pas reconnaître quand quelqu'un vient dire qu'il a été violé.
Doch für ihn ist wichtig, dass der Papst vor allem auch innerhalb der katholischen Kirche Nulltoleranz fordert. Vor ihm habe kein Papst derart deutliche Worte gesprochen. Er habe die moralische Vorbildfunktion der Kirche hervorgehoben. Das habe eine Wirkung, ist Daniel Pitte überzeugt.
Oui, ça marque quand même. Le pape, il marque. Quand il accroche les cardinaux, les évêques, il y va. Hein. Il prend pas de gants. Moi, j'ai jamais entendu un pape, enfin, même dans l'histoire, qui tape comme ça sur ses confrères et ses collègues.
Der Papst habe die Richtung vorgegeben, er wolle den sexuellen Missbrauch bekämpfen. Doch umsetzen müssen den Kampf gegen den sexuellen Missbrauch die Bischöfe, erklärt Daniel Pitte. Dies sei problematisch, weil einige Bischöfe selber pädophil seien oder das Problem verleugnen würden. Sexueller Missbrauch ist hingegen schon länger Thema bei der Schweizerischen Bischofskonferenz. Und diese Woche entscheiden die Schweizer Bischöfe zudem, ob künftig für angehende Priester und Laien im Kirchendienst flächendeckend ein Strafregisterauszug verlangt werden soll. Ein Allheilsmittel sei das allerdings nicht, sagt Missbrauchsopfer Daniel Pitte.
La majorité des pédophiles, ils sont toujours bien vivants, hein, ils vont pas, ils ont pas, il y a jamais de plainte. La majorité, ben, ils n'auront pas de casier judiciaire.
Oft würden Pädophile nicht angezeigt und verurteilt, hätten also keinen Strafregistereintrag. Trotzdem mache es Sinn, einen solchen Auszug zu verlangen, findet der 60-Jährige. Es könnte Pädophile davon abhalten, überhaupt für die Kirche tätig zu werden. Wenn dadurch auch nur ein Missbrauch verhindert werden könnte, sei das gut.
Une fois, c'est une fois trop. C'est ça qu'il faut dire. Donc, dès que vous êtes violé une fois, ça casse quelque chose dans votre être.
Denn jeder Missbrauch sei einer zu viel, sagt Daniel Pitte. Ein einziges Mal reiche, um einen Menschen zu zerstören.
Rendezvous 12:47 Uhr. Moldawien, das ärmste Land Europas. Moldawien, ein gespaltenes Land, hin und her gerissen zwischen Russland und Europa. Diese Zerrissenheit zeigt sich jetzt auch im noch druckfrischen Resultat der Parlamentswahlen. Was das für das Land bedeutet, analysiert unser Korrespondent David Nauer.
Europa war einst ein großes Versprechen für viele Völker. Polen, Tschechen oder Slowaken orientierten sich nach Jahrzehnten russischer Herrschaft zielstrebig nach Westen. Doch in Moldawien scheint Europa an seine Grenzen zu kommen. Das kleine Land, unweit des Schwarzen Meeres, eingeklemmt zwischen Rumänien und der Ukraine, kann sich nicht entscheiden, wo es hin will. So auch gestern nicht. Bei den Parlamentswahlen wurden zwar die prorussischen Sozialisten mit gut 30% stärkste Kraft, aber für eine Mehrheit reicht es nicht. Auch das prowestliche Parteienbündnis ACUM schloss stark ab und die bisher regierende, formal ebenfalls prowestliche demokratische Partei bleibt ein wichtiger Machtfaktor. Kommt hinzu, dass die Hälfte der Parlamentarier nicht über Parteilisten, sondern direkt gewählt wurde. Und wohl mancher dieser Volksvertreter wird sich für eine hübsche Summe noch einer Partei anschließen. Korruption ist in der moldawischen Politik weit verbreitet. Die bisher regierenden Demokraten sind da klar im Vorteil. Ihr Parteivorsitzender ist ein Oligarch mit fast unerschöpflichen Mitteln. Es sieht also nach einem Patt aus in Moldawien. Das Land trägt dieses Unentschiedensein quasi in sich. Die meisten Einwohner sprechen Rumänisch und Russisch. Bemerkenswert ist aber, noch 2014 hatte sich die ehemalige Sowjetrepublik eindeutig in Richtung Westen bewegt. Die EU schloss mit der Regierung in Chisinau ein Assoziierungsabkommen ab. Die Rede war sogar von einem EU-Beitritt irgendwann. Dieser Traum ist inzwischen in weite Ferne gerückt, und das aus zwei Gründen. Erstens entpuppte sich die proeuropäische Regierung als Oligarchenclub, der sich sehr für seinen eigenen Profit, aber wenig für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit interessiert. Der Westen hätte da genauer hinschauen müssen, mit wem er es zu tun hat. Und zweitens scheint auch in der moldawischen Bevölkerung die Idee von Europa an Anziehungskraft verloren zu haben. Zu wenig hat dieses Europa den einfachen Menschen im Land gebracht. Also kann man ja gleich wieder eine prorussische Partei wählen. Moldawien, dieses mausarme Land, bewegt sich also weder nach Westen noch nach Osten. Es drohen weitere Jahre des Stillstands.
In den USA macht der Streit um den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko seit Monaten Schlagzeilen. In Mexiko hingegen ist sie kaum mehr Thema. Erstaunlich, denn noch vor einem Jahr lösten die Mauerpläne Trumps im südlichen Nachbarland der USA Empörung aus. Und heute? Heute schweigt der neue mexikanische Präsident. Warum, weiß US-Korrespondent Matthias Kündig.
Die Mauer ist für Mexiko eine Demütigung. Mit solch markigen Sätzen profilierte sich der Kandidat López Obrador im Wahlkampf. Aber seit seinem Amtsantritt weigert sich der Präsident, der in Mexiko AMLO genannt wird, über den Mauerstreit in den USA überhaupt noch zu sprechen. «Wir mischen uns nicht ein in die inneren Angelegenheiten der USA», beantwortete er im Januar eine Journalistenfrage.
«No queremos involucrarnos cuando hay este elemento de política interna.»
Ihn habe diese Antwort nicht überrascht, sagt Jorge Schiavon, Professor für internationale Beziehungen am CIDE, einer der renommiertesten Hochschulen Mexikos. Wenn es in den USA um Wahlkampf gehe, und darum gehe es schließlich beim Mauerstreit, dann halte sich Mexiko besser raus.
We have understood throughout the decades that when rhetoric is used in US politics for electoral reasons, and this is the case of the wall, it is best not to interfere directly or not to get into a public fight.
Mexiko sei dringend angewiesen auf gute Beziehungen mit dem nördlichen Nachbarn, schon nur aus wirtschaftlichen Gründen. Denn in die USA gehen 80% der mexikanischen Exporte, von dort kommt die Hälfte der ausländischen Investitionen und dort leben 36 Millionen Mexikaner.
80% of Mexican exports go to the US. We receive approximately 50% of all our foreign direct investment from the US and we have 36 million people of Mexican origin living in the US. So it's extremely important for Mexico to have a close relation with the US.
Der Politologe und Mexiko-Spezialist David Shirk von der Universität San Diego weist darauf hin, dass sich AMLO nicht nur zurückhält mit Kritik an Trumps Mauerplänen, er verschweige auch weitgehend seine enge Zusammenarbeit mit den USA. Denn seine Regierung unterstütze die Trump-Regierung still und heimlich in ihrer restriktiven Einwanderungspolitik. Und zwar noch viel stärker, als es AMLOs Vorgänger Peña Nieto je getan habe.
Many of the things that López Obrador criticized the previous administration of Enrique Peña Nieto for are actually happening with greater cooperation and vigor under President López Obrador.
Ohne dies öffentlich bekannt zu machen, hat sich AMLOs Regierung bereit erklärt, einen Teil der Asylbewerber zurückzunehmen. Diese müssen nun in Mexiko auf ihren Asylentscheid warten. Gleichzeitig verweigere Mexiko US-Anwälten und Menschenrechtsaktivisten die Einreise, das heißt denjenigen Personen, die diese Asylbewerber in den mexikanischen Grenzstädten beraten und unterstützen wollten.
We've also seen Mexican law enforcement officials prevent US attorneys and human rights activists from entering Mexico to assist those Central American migrants.
Man dürfe auch nicht vergessen, dass Mexiko mittlerweile bereits rund die Hälfte der Migrantinnen aus Zentralamerika wieder in ihre Heimat deportiert, lange bevor diese Menschen überhaupt die US-Grenze erreichen. Diese Willfährigkeit gegenüber der Trump-Regierung könnte dem Ansehen von López Obrador zwar schaden, wenn die eigene Bevölkerung davon erführe. Aber damit halte sich der neue mexikanische Präsident den Rücken frei und könne sich besser auf die Innenpolitik konzentrieren. Denn dort sind die Erwartungen riesig. Gewalt, Drogenkriminalität, Korruption und Armut. Zu all diesen Problemen erwarten die Mexikanerinnen und Mexikaner dringend Lösungen von López Obrador.
I think he rightly believes that the Mexican public is more concerned about what's happening in Mexico than what's happening at the border.
AMLO glaube zu Recht, dass die Probleme im eigenen Land für die mexikanische Bevölkerung letztlich wichtiger seien als das Schicksal der Flüchtlinge aus Zentralamerika. Und deshalb schweige er lieber beim Thema Immigration. Bisher ist seine Rechnung aufgegangen.
Matthias Kündig aus Miami. Rendezvous, Ihre Mittagsinformationssendung seit 51 Jahren. Es ist kurz vor eins und Zeit für Kultur.
And the Oscar goes to Roma!
Der mexikanische Film Roma bekommt 3 Oscars für den besten ausländischen Film, für die Regie und für die beste Kamera. Michael Sennhauser, Sie sind der Filmexperte von Schweizer Radio. Wird der Film aus Ihrer Sicht denn zu Recht ausgezeichnet?
Formal auf jeden Fall. Roma ist ein wunderschöner Schwarz-Weiß-Film. Der Regisseur Alfonso Cuarón blendet zurück in seine eigene privilegierte Kindheit in Mexiko und erzählt aus seiner reichen Familie und vor allem von seinem Kindermädchen, also von den weniger privilegierten Mexikanern jener Zeit. Und das stilistisch absolut umwerfend. Der Film war ja auch kurz im Kino zu sehen und wird auch weiterhin auch in den Schweizer Kinos zu sehen sein. Also grundsätzlich ist das ein wunderbarer Film und der Preis ist insofern auch verdient.
Bekannt an den 3 Oscar-Auszeichnungen ist jetzt aber, dass Roma eine Produktion von Netflix ist. Und entsprechend entsetzt reagieren die Filmverleiher und die Kinobetreiber. Was verändert sich denn jetzt in der Filmbranche, wenn ein Streamingdienst den Oscar holen kann?
In den USA nicht viel, da ist einfach ein potenter Konkurrent mehr auf dem Platz aufgetreten, da ist Geld vorhanden, Netflix ist so schnell gewachsen in den letzten Jahren, vor allem auch über Investitionen, also die Einnahmen sind nicht so groß, aber das Geld, das reingesteckt wird, um die Konkurrenz zu verdrängen, das ist enorm. Und mit diesem Geld produziert Netflix mittlerweile Filme, die früher die Filmstudios produziert hätten. Große Regisseure wie Martin Scorsese oder auch große Namen wie Woody Allen gehen mittlerweile zu diesen Streaming-Diensten, auch Amazon hat einen aufgezogen, und bekommen dort das Geld, das sie von den großen Studios nicht mehr bekommen für diese Produktionen. Also die Konkurrenz in den USA ist in erster Linie auf der Produktionsebene angesiedelt. In Europa ist es ein bisschen anders, hier funktioniert das Gefüge anders. Hier ist Netflix in erster Linie eine Riesenkonkurrenz für die Kinobetreiber und für die lokalen Verleiher. Und das hat tiefgreifende Veränderungen innerhalb der Finanzierungsstrukturen Europas zur Folge. Denn die Finanzierung in Europa erfolgt zum großen Teil über Subventionen. In Frankreich zum Beispiel werden ein guter Teil der Kinoeintrittspreise besteuert und mit diesen Steuern dann französische Filme produziert. Und wenn Netflix die Kinos umgeht, zahlt es auch keine Steuern und das Geld fehlt dann in der französischen Kinoproduktion.
Deshalb kam ja auch der Protest in Cannes, dass man Netflix-Filme nicht zulassen sollte zum Filmfestival, nicht wahr?
Ja, das war ein Protest der Kinobetreiber in Frankreich und der Verleiher. Und ein ähnlicher Protest war eben auch wieder zu hören an der Berlinale in Deutschland. Die deutschen Kinobetreiber sind auch nicht begeistert. Denn wenn Netflix einzelne Filme, so wie jetzt Roma, direkt ins Kino bringt, dann umgehen sie wiederum die Filmverleiher, die das normalerweise lokal machen. Also irgendjemand ist immer der Verlierer in diesem Gefüge.
Aus Sicht jetzt von uns Filmzuschauerinnen und Zuschauern, heißt jetzt das, ich muss ein Netflix-Abo lösen, um an die besten Filme zu kommen, statt eben wie bis jetzt ins Kino zu gehen?
Ja, im Prinzip geht es auf eine große Zersplitterung zu. Also im Kino werden weiterhin die großen Superheldenfilme zu sehen sein. Entschuldigung. Und die europäischen Autorenfilme oder das Kino aus der ganzen Welt. Aber Netflix verbreitet seine Palette und gleichzeitig machen das Apple und Amazon und Disney und die Universal Studios. Das heißt, es gibt auch plötzlich viel mehr Streaming-Dienste. Ein einzelnes Abo wird also nicht genügen, um alle großen Titel auf sicher zu haben. Das Angebot für die Zuschauer wird breiter. Also für das Publikum ist das durchaus ein interessanter Wettbewerb.
Sie haben vorhin die Filmförderung angesprochen. Welche Wege bleiben denn den europäischen Kinos und der europäischen Filmförderung noch offen nach dem heutigen Tag?
Hier funktioniert das eigentlich nur mit staatlicher Regulierung, entweder direkt, also über Besteuerung dieser Anbieter, und zwar mit ihren jeweiligen lokalen Niederlassungen. Das wird relativ schwierig sein mit der momentanen Gesetzgebung. Oder dann indirekt, und das ist der Weg, den man fast überall versucht, in Deutschland, aber auch in Frankreich und in England, nämlich indem man diese Streaming-Anbieter als Produzenten verpflichtet, einen Teil ihres Budgets in diesen Ländern auszugeben, mit europäischen Filmproduzenten zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch der Weg, den Netflix einschlägt. Also Netflix gibt Serien in Auftrag in Deutschland, in England. Netflix kauft fertige Filme ein. Insofern, wenn das funktioniert, dann haben zwar die Kinos nichts davon, aber zumindest die Filmförderung bekommt eine Scheibe ab.
Danke für diese Einschätzungen, Michael Sennhauser. Gleich ist es eins. Seit heute beschäftigt sich die Schweizer Bischofskonferenz mit dem Thema Kindsmissbrauch in der Kirche. Die Diskussion leitet Bischof Gmür. Er hat sich bis gestern in Rom persönlich für einen neuen Umgang mit dem Thema eingesetzt. Das Zölibat zum Beispiel müsse hinterfragt werden und auch die Stellung der Frauen in der Kirche. Das Tagesgespräch mit Bischof Felix Gmür im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Der Basler Pharmakonzern Roche will im Bereich der Gentherapie expandieren. Man wolle die US-Biotech-Firma Spark Therapeutics übernehmen für rund 4,3 Milliarden US-Dollar, schreibt Roche in einer Mitteilung. Uriella, die Gründerin der religiösen Bewegung Fiat Lux, ist mit 90 Jahren gestorben. Das bestätigte der Bürgermeister der deutschen Gemeinde Ibach, wo sie wohnte. Seit den 1970er Jahren behauptete Uriella, mehrere Offenbarungen und Visionen gehabt zu haben. Und die Seilbahn zwischen Zermatt und Cervinia in Italien kann gebaut werden. Die Stiftung für Landschaftsschutz Schweiz hat ihre Einsprache zurückgezogen, wie die Bergbahnen mitteilten. Die Seilbahn wird das Kleinmatterhorn und die Testa Grigia verbinden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.